Auch ich möchte heute Vormittag im Gottesdienst dem lieben Gott danken für unsere Begegnung hier, für den Gottesdienst, für die Gespräche, die wir miteinander haben können. Wir können uns gegenseitig ermutigen, gegenseitig helfen auf unserem Weg. Jeder von uns hat seinen Alltag, jeder von uns hat seine Probleme, Schwierigkeiten. Ich glaube nicht, dass es einen Menschen auf der Welt gibt, der sagen würde, ich lebe sehr gut, ich habe keine Schwierigkeiten, ich habe keine Probleme, ich habe keine Versuchungen. Wir haben in unserem Kreis, Bibelschule-Kreis, gesprochen über Versuchungen, wie wir Menschen manchmal auch schwach sind, wie groß die Versuchungen sind und woher kommen die und wie können wir uns davor schützen. Möge Gott uns bewahren und uns helfen, dass wir durch sein Wort, durch den Glauben an Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist auch geschützt werden und dass wir auch in unserem Leben, in unserem Alltag Gott tragen können und Jesus Christus unser Licht in dieser Welt sein können, da wo Gott uns gestellt hat. Bevor wir zum Abendmahl kommen, möchte ich gerne mit euch etwas betrachten, eine Begebenheit aus dem Leben Jesu, etwas, was mich schon eine längere Zeit begleitet in meinem Denken, in darüber nachdenken, auch die Predigt, wo ich sie vorbereitet habe. Etwas, was mich bewegt hat, eine Frage, die ich gestellt habe: Was ist dir Jesus und die Vergebung deiner Schuld wert? Vor allem zum Abendmahl sprechen wir über Jesus und über Vergebung unserer Schuld. Der Mensch soll zuerst mal bewusst sein, dass er ein sündiger Mensch ist, dass er Schuld hat und dann, dass er nur durch Jesus Christus die Vergebung bekommen kann. Aber wenn wir an die Vergebung unserer Schuld denken und an Jesus Christus und an alles, was er für uns getan hat, es ist wahrscheinlich eine wichtige Frage, die ich auch hier, auch euch, auch dir stellen möchte. Was ist dir Jesus und die Vergebung deiner Schuld wert? Was bist du bereit zu tun, um Jesus zu danken und die Errettung aus seiner Hand zu nehmen und auch zu schätzen, auch wahrzunehmen? Die Begebenheit, die ich erwähnt habe, möchte ich aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, lesen. Wenn jemand mit euch auch mitlesen möchte, Markus-Evangelium, Kapitel 14, und da wollen wir ab dem Vers 3 bis 9 lesen. Markus 14, ab dem Vers 3. Die Salbung in Bethanien. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau und hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lass sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird, in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Ein interessantes Ereignis, eine Begebenheit aus dem Leben Jesu. Jesus mit einer Frau, mit einer Sünderin. Jesus hat dieser Frau ihre Sünde vergeben und sie befreit von ihrer Schuld. Und die Frau wollte sich bedanken. Wenn wir an die Sünder denken, nicht nur diese Frau war eine Sünderin, sondern wir alle sind Sünder, nicht wahr? Wir Christen vor allem, wir, die wir an Jesus glauben und in der Bibel lesen, wir wissen, dass wir alle Sünder sind. Und es muss nicht sein, dass du eine große Sünde tust und da bist du Sünder. Allein dadurch, dass du auf dieser Welt geboren bist, ist eine Tatsache, dass du ein Sünder bist. Die Sünde ist eine Krankheit. Und es gibt viele Krankheiten, die eigentlich genetisch bedingt sind. Ich habe mit einigen gesprochen. Ich habe auch Bibelstunden mit einem älteren Mann gehabt. Was heißt älterer Mann? Alles, was älter als ich ist, sage ich älterer Mann. Er war ungefähr so 60. Entschuldigt bitte alle, die über 60 sind. Und wir haben Bibelstudium gehabt. Er hat mir erzählt, dass er herzkrank ist. Und er war so oft krank. Und die Operation hin und her und Bypass hin und nochmal ein Bypass und Stent und wie das alles heißt, alles hat er erlebt und hatte ein schwaches Herz gehabt. Hat mir gesagt, dass sein Vater mit 62 gestorben ist. An der Herzschwäche. Und sein Bruder ist auch mit 60 gestorben. Sein älterer Bruder. Und sein Onkel, erzählt er, auch, hat auch nicht länger als 60 noch ein bisschen gelebt. Das ist anscheinend eine Familienkrankheit vom Vater vererbt. Und tatsächlich mit 62 ist er gestorben. Leider, er hat sich nicht taufen lassen. Aber er war ein guter Mensch. Ich bete für, habe gebetet jetzt nicht mehr, aber wir haben zusammen gebetet und der liebe Gott weiß am besten, warum er nicht dazu gekommen ist, sich taufen zu lassen, obwohl er so interessiert war. Eine genetisch bedingte Krankheit. Etwas, was du geerbt hast von deinem Vater oder von deinen Eltern. Was haben wir geerbt von unseren Urgroßeltern? Nichts anderes, nur die Sünde. Die Sünde überträgt man von einer Generation zur anderen. Und wie Apostel Paulus in Römer 5, Vers 12 sehr deutlich sagt, denn wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde auch der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Wir haben diese Sünde geerbt. Du bist ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Und diese Frau, die zu Jesus gekommen ist, war eine Sünderin. Und nur durch Jesus Christus können wir befreit werden von unserer Schuld. Angenommen, du wärst ein herzkranker Mensch. Deine einzige Chance zu überleben ist, dass jemand dir sein Herz gibt. Dass du ein neues Herz bekommst. Und stell dir mal vor, es gibt einen Menschen, der dich lieb hat, der seine Situation, deine Familiensituation versteht und er hat ein starkes Herz und er möchte sein Herz dir schenken. Ganz bewusst, er weiß, dass er sterben soll und er wird sterben für dich und sein Herz wird er dir schenken. Und du wirst weiterleben können mit seinem Herz. Wie würdest du diesem Menschen danken? Das ist jetzt nur irrealistisch, das ist nur anzunehmen. Er gibt sein Leben für dich, er stirbt für dich und du lebst weiter mit seinem Herzen. Wie würdest du ihm danken? Du hast eine Chance. Nach seiner Beerdigung kannst du dich verpflichten, dass du sein Grab pflegst, jeden Tag frische Blumen bringst. Aber was hat dieser Mensch davon? Gar nichts. Es gibt viele Situationen, und ich habe viele Male erlebt, dass jemand bei der Beerdigung so viele Lobesworte gesagt hat für den Verstorbenen. Und man gibt auch so viel Blumen und Kränze, und das kostet alles Geld. Aber ich frage mich, und ich kenne einige Situationen, wo der Mensch, solange er gelebt hat, er hat nicht so viel Blumen bekommen. Gar nicht. Und er hat gar nicht so viele Lobesworte bekommen. Aber dann kommt der Prediger und spricht so schön über diesen Menschen. Da kommen auch die Familienmitglieder. Und alle sprechen, oh, wie gut dieser Mensch war. Und der Mensch liegt da und bekommt nichts mit. Ellen White schreibt auch im Buch Das Leben Jesu, wenn sie über diese Begebenheit, über diese Frau, die etwas an Jesus tun wollte, solange er noch gelebt hat. Da erwähnt sie auch diese Fälle, wo wir für die Verstorbenen so viel Geld ausgeben und so viel Blumen kaufen, so viele gute Worte sagen. Aber ein Aufruf auch vom Geist der Weissagung. Spreche du mit den Leuten so gute Worte, solange er lebt. Wenn du nachher kommst und Blumen bringst ans Grab, das ist nur für die Menschen. Dass die Menschen sehen und sagen, wow, der hat ihn gemocht oder geliebt. Aber der Verstorbene kriegt nichts mit. Denke an ihn und tu etwas, solange er noch lebt. Und das ist gerade das, was diese Frau tun wollte. Was wird helfen, wenn sie diese Flasche mit diesem Duftöl mitgenommen hätte und ans Grab Jesu gebracht hätte? Das ganze Grab hätte so geduftet. Und vielleicht die ganze Umgebung, das war etwas Großartiges, was sie gemacht hat. Aber Jesus hätte das nicht mitbekommen. Nur als Gott hätte er schon gewusst. Aber so ein, der gestorben ist, würde nichts mitkriegen. Diese Frau wollte etwas anderes tun. Sie wollte etwas für Jesus tun, ihn verherrlichen, solange er noch lebt. Und hier ist sein Hinweis, dass diese Frau verstanden hat, dass Jesus sterben wird. Den ganzen Erlösungsplan Gottes hat sie verstanden und hat sie auch wahrgenommen, hat sie ernst genommen. Interessant, wir lesen in der Bibel, dass sogar die Jünger Jesu haben diesen Erlösungsplan Gottes nicht verstanden. Petrus bis zum Letzten sagte er, nein, das will nicht geschehen, wir werden das nicht erlauben. Da kommen die Leute und wollen Jesus verhaften. Petrus nimmt sein Messer und versucht, Jesus zu verteidigen. Nein, wir erlauben nicht, dass du stirbst. Du darfst nicht sterben. Und das ist ein Zeichen, dass diese Menschen, sogar Petrus, den Erlösungsplan Gottes gar nicht verstanden hat, auch nicht ernst genommen hat. Und da sagt Jesus ihm ins Gesicht, geh du weg von mir, du Satan. Denn du tust etwas jetzt, was nicht in Ordnung ist. Diese Frau hat den Erlösungsplan verstanden. Und sie wusste, dass Jesus bald sterben wird. Das war nur ein paar Tage vor dem letzten Passamahl und vor der Kreuzigung Jesu. Jesus war ermutigt. Wir sollen auch dieser Frau danken, denn sie hat ihn ermutigt. Wo alle ihn verlassen haben, diese Frau hat ihn ermutigt. Interessant war mir, in einem Buch zu lesen, jemand hat sich Gedanken gemacht, darüber gemacht, wie diese Frau zu dieser Flasche mit diesem Duftöl gekommen ist. Wir haben gelesen hier, der Wert 300 Silbergroschen. Aus welchen Geschichten von Jesu erfahren wir, dass ein Silbergroschen eigentlich ein Tagelohn war? Und sie hat hier 300 Tagelöhne. Beinahe ein Jahresbruttoeinkommen. Ich weiß nicht, wie viel dein Jahresbruttoeinkommen ist. was macht diese Frau? Und diese Frau war nicht so reich. Woher hat sie das Geld? Wie lange hat sie gespart? Wie lange hat sie von sich selber etwas, oder besser gesagt, für sich selber etwas nicht getan, was sie hätte tun können oder gekauft, nur dass sie Geld hat. Vielleicht braucht sie für die Zukunft. Vielleicht wollten sie eine Familie gründen. Vielleicht hat sie Pläne gehabt. Aber jetzt hat sie verstanden, dass Jesus ihre Sünde vergeben hat. Und dann nimmt sie das ganze Geld mit und geht ins Geschäft. Das ist ein Geschäft, wo man solche Duftöle kaufen kann. Da kommt der Verkäufer. Jetzt erzähle ich euch kurz aus diesem, was ich gelesen habe. War mir sehr interessant. Kommt der Verkäufer. Bitte schön. Sie hätte gerne eine Flasche Duftöl. Und der Verkäufer schaut sie von oben nach unten, wie sie angezogen ist und wie viel Geld sie haben könnte. Und dann sagt sie, ja, wir haben etwas im Angebot, das kann ich Ihnen auch geben. Hier ist die Flasche, kostet 20 Silbergroschen. Und das ist viel Geld, ich weiß nicht, ob Sie so viel Geld haben, aber das ist ein gutes Duftöl. Die Frau schaut ihn an und sagt, haben Sie nicht etwas Besseres? Und er sagt, oh ja, wir haben auch etwas Besseres. Dann nimmt er aus der Vitrine etwas und gibt ihr und sagt, aber das kostet 50 Silbergroschen. Und ich denke, das ist viel Geld für Sie. Dieses mit 20 hat auch einen guten Duft. Geht's auch. Ich kann Ihnen sagen, es ist nicht so ein großer Unterschied zwischen... Hallo. Es ist nicht so ein großer Unterschied zwischen dem und dem. Aber kostet 50 Silbergroschen. Die Frau wollte das gar nicht anschauen, sondern sie fragt den Verkäufer, haben Sie denn nicht etwas Besseres? Und er hat angefangen zu lachen. Etwas Besseres? 50 Silbergroschen? 50 Tageslöhne? Die Frau hat Geld. Ja, okay, dann nimmt er andere Flasche und sagt, hier habe ich etwas für Sie, aber gnädige Frau, das kostet 100 Silbergroschen. Das können Sie nicht zahlen. Die Frau schaut ihm zu und sagt, ist das das Beste, was Sie haben? Und er lächelt und sagt, das Beste. Und Sie wollen das Beste haben, was ich habe. Und dann war er auch ein bisschen böse. Er wollte die Frau ein bisschen auslachen. Er nimmt aus einer besonderen Vitrine unter Verschluss so Schlüssel rein, aufmachen. Das ist etwas Kostbares. Das darf nicht einfach so stehen hier. Er nimmt eine Flasche raus und sagt, ich habe das für Sie. Aber das kostet 300 Silbergroschen. Das können Sie im Leben nicht zahlen. Ich gebe Sie gar nicht in die Hand. Und die Frau sagt, ist das das Beste, was auf dem Markt gibt? Ja, das ist das Beste, es gibt nichts Besseres, aber kostet 300 Silbergroschen. Und da sagt die Frau, ich kauf's. Ich nehme das. Denn ihr war im Herzen wichtig, etwas für Jesus zu tun. Vielleicht auch mit Tränen in Augen, aber Tränen, die diese Freude, dass sie etwas an Jesus tun kann, jetzt, solange er lebt. Denn nachher ist es zu spät. Ich sag's euch, manchmal können wir nicht verstehen, die Menschen, die bereit sind, alles für Jesus zu geben. Wir fragen uns manchmal, was soll ich tun? Es gibt viele Christen, die versuchen, billiger ins Reich Gottes zu kommen. Ich glaube an Gott und es gibt auch Kirchengemeinschaften, die über die Liebe Gottes so viel sprechen, über die Gnade Gottes. Wir sind gerettet durch die Gnade Gottes, das ist gut, schön für uns. Jetzt gehen wir, haben wir unseren Alltag, wir haben so viele wichtigere Dinge zu tun. Aber derjenige, der durch die Liebe Gottes so bewegt ist, er fragt nicht, was billig ist, sondern er fragt sich, was kann ich das Beste für meinen Jesus tun? Und dabei geht es nicht nur ums Geld. Es geht auch um dein Leben. Es geht um dein Denken und deine Einstellung. Es geht auch um deinen Dienst für Gott und für Jesus. Wären wir bei dieser Frau, bei dieser Begebenheit dabei und hätten wir die Möglichkeit gehabt, diese Frau zu fragen, warum sie das getan hat, was meint ihr? Was würde sie uns antworten?
Er hat alles für mich getan.
Das wäre eine Antwort, eine gute Antwort. Aber warum sie gerade das alles gegeben hat, vielleicht hätte sie selber keine Antwort auf diese Frage gehabt. Wenn der Geist Gottes jemanden bewegt, etwas für Gott zu tun, dann bewundert er sich selber, warum er das getan hat. Aber wenn der Geist Gottes dich bewegt, dann fragst du gar nicht, wie viel das ist und was dich das kostet. Ellen White sagt im Buch Der Weg zu Christus, Seite 28, einen interessanten Gedanken. Wenn das Gewissen erwacht, geschieht das nicht, weil der Mensch das so will, sondern weil sich Gott durch den Heiligen Geist in sein Leben einmischt. Und das ist ein Segen Gottes. Und das ist etwas, was wir erleben sollen, dass sich Gott durch seinen Heiligen Geist auch in deinem Leben reinmischt. Und nachher, und du tust etwas und weißt selber nicht, warum du das tust. Ich möchte gerne auch ein paar Worte sagen über die Jünger Jesu, über die, die anwesend waren hier. Was tun sie? Sie erleben, dass diese Frau das tut, und was tun sie? Kritisieren. Am leichtesten ist es zu kritisieren und besser zu wissen, was hättest du mit diesem Geld tun können? Du, dummer Mensch. Du hättest dieses Geld viel besser einsetzen können. Die Jünger Jesu kritisieren und sagen, musste das so sein? Ein paar Tropfen hätte gereicht. Und tatsächlich hätten ein paar Tropfen auch gereicht. Wenn so ein teures Duftöl ist, mit ein paar Tropfen da riecht der ganze Raum. Aber die Frau hat anderes gedacht. Wenn wir dort gewesen wären, was hätten wir gesagt? Ich habe mich gefragt, die Menschen, die mit dem Geld gut umgehen können, die irgendwelche Pläne und Ziele im Leben haben, sie passen auf jeden Cent auf. Und so eine Verschwendung, ich weiß nicht, was ich gesagt hätte. Jetzt frage ich euch aus dem Gemeindeausschuss, wer würde von euch diese Summe bewilligen für so eine Sache? Wir wissen jetzt auch den Ausgang und das Ende von dem Ganzen. Aber wenn wir jetzt etwas so investieren sollen, dann würden wir uns tatsächlich fragen, ob das was bringt, ob das vielleicht ein bisschen billiger nicht auskommen können und so. Das ist unser Leben. Und nach unserer Logik ist es genau so. Aber auch die Jünger Jesu mit ihren kühlen Herzen und kalten Gedanken haben Jesus nicht so viel Trost und Ermutigung gegeben in dieser entscheidenden Stunde, wie diese Frau das getan hat. Ihr Lieben, wir feiern heute Abendmahl. Und in dieser Zeit vor Abendmahl, es ist so, dass wir uns Gedanken darüber machen, was Jesus alles für uns getan hat. Und was erwartet er auch von uns? Wie kann ich auch Jesus danken? Womit kann ich etwas zu Jesus Gutes tun für alles, was er für mich getan hat? Das ist ein Gedanke, der uns bewegt. Und es gibt verschiedene Antworten. Wenn wir uns fragen würden, wer diese Frau war. Markus Evangelium sagt, eine Frau, eine Sünderin. Wenn wir das gleiche Ereignis bei Johannes lesen, Johannes Evangelium Kapitel 12, ab dem Vers 1, da präzisiert Johannes, dass diese Frau Maria war. Maria, die Schwester von Martha und Lazarus. Maria und Martha und Lazarus. Jesus war oft bei ihnen. Jesus war ein angesehener Gast bei ihnen. Und wir kennen auch diese Bemühungen von Martha, dass sie als eine gute Gastgeberin ihrem Gast etwas Gutes tut, zum Essen vorbereitet, den Tisch vorbereitet. Was hat die Maria gemacht? Die Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Lukas 10, Vers 39. Martha, Martha, du sorgst für vieles, ob das alles notwendig ist in deinem Leben. Und die Maria, sie setzt sich zu Füßen Jesu und hört seiner Rede zu. Ich denke, das ist der Schlüssel. Oder vielleicht anders gesagt, ich nehme das als Schlüssel für mich. Wenn du Zeit nimmst, dich zu Füßen Jesu zu setzen und seiner Rede zuzuhören, wenn nichts anderes im Leben so wichtig ist, als Jesus zuzuhören und sein Wort in dir wirken zu lassen, dann bekommst du eine Kraft in deinem Leben. Da kommst du zu guten Entschlüssen und Entscheidungen. Und das hat auch diese Frau geleitet. Egal, wie viel das kostet, ich werde das tun. Das Wort Gottes in unserem Leben, das Wort Gottes in unserem Alltag, das Wort Gottes lassen wir auf uns wirken. Und dann kommen die Ergebnisse. Und dann sind wir bereit, vieles zu tun. Was mich noch angesprochen aus diesem Text, gleich am Ende, wo Jesus die Frau in Schutz genommen hat, in Markus Evangelium, wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird, in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Mit anderen Worten, das, was sie getan hat, wird jetzt ein Bestandteil des Evangeliums sein. Es gibt kein Evangelium zu predigen, ohne das zu erwähnen. Oder? Versteht ihr auch so, dieses Wort? Wo auch immer das Evangelium gepredigt wird, wird auch das erwähnt, sagt Jesus, als ein Bestandteil des Evangeliums. Vielleicht nicht bezogen auf einen Menschen. Jesus hat nie einen Menschen hervorgehoben und so als etwas Besonderes, sondern die Idee oder das Glaubensbekenntnis oder die Bereitschaft, etwas für Jesus zu tun. Mit anderen Worten, ein Bestandteil des Evangeliums auch in unserer Zeit soll auch deine Bereitschaft sein, für Jesus etwas zu tun. Nicht nur, dass wir uns freuen, dass er uns erlöst hat, sondern in unserem Leben zu zeigen, dass wir erlöste Menschen sind. Die Maria, eine Sünderin, der Jesus ihre Schuld vergeben hat und sie davon befreit hat. Wir feiern heute Abendmahl. Und ich möchte gerne, dass wir auch an unsere Beziehung zu Jesus denken. Was bist du bereit für Jesus zu tun? Oder die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, was ist dir Jesus und die Vergebung deiner Schuld wert? Was möchtest du tun? Möge Gott uns segnen, dass wir neue Entscheidungen treffen. Auch heute, wenn wir das Brot und den Wein zu uns nehmen, als Symbole für Jesus, für sein Tod, für sein Leib, dass wir auch da neue Entscheidungen treffen und sagen, lieber Gott, schenk du mir neue Möglichkeiten. Ich möchte auch in meinem Leben zeigen, dass du an der ersten Stelle stehst. Hilfst du mir dabei? Und das ist auch mein Wunsch und mein Gebet für uns nach dieser Betrachtung aus dem Wort Gottes, wenn wir das Abendmahl miteinander erleben. Vor dem Abendmahl hat Jesus mit seinen Jüngern Füße gewaschen. Ich möchte, dass wir uns auch heute daran erinnern, wie das alles war. Jesus steht auf, tut etwas, was die Menschen, seine Jünger, gar nicht verstehen können. Unlogisch, dass er als Gott das tut. Die Reaktion von Petrus ist logisch, würden wir mal sagen. Dass du mir das, für mich das tust, nee, also ich bin nicht wert, dass du mir das tust. Aber Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, da hast du keinen Anteil an mir. Und erst dann checkt der Petrus und sagt, Herr Jesus, wenn es so ist, dann bitte nicht nur Füße, sondern den ganzen Körper. Und Jesus sagt, demjenigen, der gebadet ist, gewaschen ist, ein Symbol auf die Taufe, auf die Waschung der Sünden, gegen die Sünde, waschen gegen die Sünde. Wer gebadet ist oder gewaschen ist, er braucht jetzt nichts anderes, nur die Füße zu waschen. Und am Ende von diesem Text steht, selig seid ihr, wenn ihr das tut. Ihr wisst das und selig seid ihr, wenn ihr das tut. Das möchten wir jetzt miteinander auch erleben. Wir möchten miteinander Füße waschen. Und vielleicht nochmal ein Hinweis, das tun wir nicht aus etwas, was wir in unserem Kirchenprogramm haben. Und es ist einmal im Viertel, jetzt gehen wir, das muss man auch tun. Nein, sondern der tiefe Sinn von dem Ganzen ist, schaue in den Bruder oder der Schwester, der vor dir niederkniet, schau Jesus an, der dich wäscht von aller Ungerechtigkeit. Von allem, was du in den letzten Monaten, 3 Monaten, vielleicht auch länger, getan hast. Von allem, was dich im Moment bewegt, was dich unrein macht. Es gibt Menschen, die solche unreine Gedanken haben und anstatt, dass sie zu Gott kommen, dass Jesus sie wäscht, wisst ihr, was sie machen? Sie kommen gar nicht zum Abendmahl. Ich habe so oft mit einigen gesprochen, warum hast du nicht teilgenommen? Und dann erzählt er, dass etwas nicht in Ordnung ist und er hat jetzt kein gutes Gewissen und kann nicht dabei sein. Letztes Mal war er auch nicht dabei. Und dann sage ich, du, jetzt muss ich dich ein bisschen aufrütteln. Du warst letztes Mal nicht dabei, du bist jetzt nicht dabei, weil etwas dich bewegt. Etwas versperrt dir den Weg zu Jesus. Wann wirst du endlich mal davon los sein? Und dass du die Gemeinschaft mit Jesus erleben kannst. Jesus wäscht dich von aller Ungerechtigkeit. Und ich appelliere immer an meine Gemeinden, Gemeindeglieder, versäumt bitte nicht Abendmahl und die Fußwaschung. Denn obwohl das symbolisch ist, aber das hat eine Bedeutung, weil Jesus uns das gesagt hat. Und heute, wenn du in deinem Bruder, der vor dir niederkniet, Jesus ist, der deine Füße wäscht, dann danke Gott dafür. Auch wenn du vor deinem Bruder oder Schwester niederkniest und ihm die Füße wäschst, dann denke daran, du tust das im Namen Jesu. Gott wirkt durch dich, dass dein Bruder rein ist von aller Ungerechtigkeit. Also eine tiefe Symbolik steht in diesem, in der Fußwaschung. So möge Gott uns segnen, dass wir so auch erleben, auch heute, diese Fußwaschung und dieses Abendmahl. Amen.